Lasst uns beten. Schenk uns, Herr, dass wir uns nun in deine unmittelbaren Gegenwart befinden. Sei du gegenwärtig. Lass alles andere verschwinden, dass wir uns deine bewusst sind, deine Gegenwart. Wir möchten nun zu deinen Füßen sitzen, wie die Maria das tat. Rede zu uns, treffe unsere Herzen, schenk uns erleuchtete Augen, Sinne und Herzen, dass wir das vernehmen, was du uns sagen willst, zu deiner Ehre. Amen. Nun möchte ich heute Abend ein Wort lesen aus dem 2. Korintherbrief. 2. Korinther 2, Vers 11. 2. Korinther 2, Vers 11. Auf dass wir nicht übervorteilt werden vom Satan. Denn uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Soweit. Uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Soweit. Eigentlich ist es nicht gut, einen Text aus dem Zusammenhang zu nehmen. Aber das tue ich nun heute Abend. Ohne, dass ich das Wort Gottes verdrehen will oder da hinzufügen oder davon nehmen. Hier ist die Rede über Vergeben, dass den Bußfertigen vergeben werden soll und dass er nicht über seine Kraft leidet. Paulus sagt, denn uns ist bewusst, was der Teufel im Sinn hat. Aber nun möchte ich etwas anderes darüber sagen. Ich wundere, ob wir bewusst sind von dem, was der Teufel im Sinn hat. Was der Teufel auf dem Plan hat. Leider, leider, wenn man durch die Christenheit geht, weltweit, findet man eine große Unkund in dieser Sache. Dass Christen keine blasse Ahnung haben von dem, was der Teufel vorhat. Und dadurch sie sogar ganz in allem Ernst Handlanger des Satans sehen. Brauchbare Gefäße für den Teufel. Aber das sollen wir gerade nicht. Darum heißt es, wir sollen nicht übervorteilt werden vom Satan. Denn uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Ich beginne ganz unten mit dem Wort Satan. Vom hebräischen Satanas. Das ist der Widersacher. Der Mann, der immer gegen geht, immer gegen. Er hat viele Nachahmer. Viele Menschen, redest mit ihnen, nein. Erste Reaktion, nein. Gehen immer gegen Strom, immer dagegen. Räumen sich auf, dagegen. Wenn der Teufel auch nicht leibhaftig in ihnen wohnt, aber sein Geist scheint in ihnen zu sein, sind Widersacher. Mit denen kann man schwer etwas anfangen. Es ist ein Name, Satan auf Deutsch, für den Obersten der bösen Geister oder Engel. Satanas bedeutet auch Gegner, ein Widersacher. Er ist das Oberhaupt aller gefallenen Engel oder Dämonen. Er ist ganz einflussreich. Als er fiel, hat er mit seinem Schwanz ein Drittel der Engel im Himmel mit sich geschleppt. Kann man das verstehen? Engel Gottes in der Gegenwart Gottes. Und es gelingt ihm, ein Drittel von den Engeln zu verführen. Und dann sagt man sich, ob es wohl nur ein Drittel ist unter den Christen. Es sollte weniger sein, aber vielleicht ist es sogar mehr. Der Herr hat gesagt in Johannes 10, meine Schafe, die kennen meine Stimme, ich bin der gute Hirte. Sagt, wenn der Fremdling kommt, dann laufen sie davon. Weil sie wissen, das ist ein Fremdling. Und der Fremdling ist ein Mensch, der es um des Geldes willen tut. Bei dem andere Sachen, andere Motive, eine Rolle spielen in seinem Leben. Nicht nur die reinen göttlichen. Da geht es nicht nur um Jesus Christus. Und der Herr Jesus sagt, ich gebe mein Leben für die Schafe. Aber wenn der Fremdling kommt, laufen die Schafe weg. Wie gut wäre es, wenn das so wäre. Heute, wenn ein Fremdling kommt, dann laufen viele dahin, schwärmen die Menschen dahin. Bedeutet das, dass der Herr Jesus nun einen Fehler gemacht hat? Nein, ganz gewiss nicht. Nur, wir rechnen die Menschen als Schafe und sehen nicht, dass sie Böcke sind. Wir denken, das sind Schafe. Und sehen nicht die Ziegenhörner auf ihren Kopf. Da sind viele, die wir nennen, das sind Schafe, das sind Gotteskinder. Und sie sind es nicht. Es kann aber auch solche geben, die wir sagen, die sind es nicht. Und die sind es. Da heißt es Vorsicht. Und da müssen wir beten. Den Herrn um Weisheit bitten. Und einmal hat der Herr Jesus sogar gesagt, als sie zu ihm kamen, der Feind hat seinen schlechten Samen gesät, voller Unkraut. Sollen wir es ausreißen? Er sagt, nein, bloß nicht. Halt! Es gibt Unkraut, das dem Wahren so ähnlich ist, dass die Gefahr besteht, dass man das ausreißt und reißt dabei das Rechte aus. Bei den Zuckerrohrenfeldern in Südafrika gibt es ein Unkraut. Als Jung sieht es wie Zuckerrohr aus. Nur wenn es blüht, dann sieht man, nein, das ist Gras, das ist kein Zuckerrohr. Und der Herr Jesus hat gesagt, lass beides wachsen. Das gibt es. Lass beides wachsen. Vorsicht! Ihr könnt meinen, ihr holt das Unechte heraus und holt das Echte heraus. Vorsicht! Heißt es da. Nun, der Satan. Paulus schreibt an die Korinther, wir sind nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Er ist der Gegner. Er geht gegen Gottes Wirken. Er geht gegen Gottes Geist. Er geht gegen Gottes Wort. Erst beginnt er von außen. Wenn es ihm nicht gelingt, dann versucht er von innen. Aber wenn er von innen wirkt, ist das schlimmer, als wenn er von außen wirkt. Ein anderer Name für den Satan ist Diabolos. Für den Teufel. Das bedeutet zuallererst ein falscher Ankläger. Er klagt an. Hat anscheinend guten Grund. Und wer keine Unterscheidung hat und nicht auf die Stimme des Heiligen Geistes hört, der wird hereinfallen und meinen, der hat Recht, so anzuklagen. Aber es ist ein falscher Ankläger. Darum sollen wir wachen und beten. Dass es dem Teufel nicht gelingt, uns in seinem Netz und in seine Falle zu fangen. Der zweite Punkt, Diabolus, ein Durcheinander oder Dazwischenwerfe. Ein Durcheinanderwerfe. Er schafft ein Durcheinander. Oder ein Dazwischenwerfe. Er ist der sich selbst oder etwas anderes zwischen zwei andere wirft, um sie zu trennen. Ich wünschte, dass wir einen guten Computer im Kopf hätten, dass wir dieses nicht vergessen. Was tut der Teufel? Wenn da zwei Menschen sind, dann versucht er selber oder mit etwas anderem dazwischen zu werfen, dass die beiden nicht mehr eins sind. Er will sie auf jeden Preis trennen. Ich war erstaunt, als unser Bruder Georg ein Wort las. Ich habe ihm meinen Text nicht gesagt. Aber das passt ganz genau, haarfein, in dem, worüber ich reden will. Ein Durcheinanderwerfe oder Dazwischenwerfe. Der Teufel trennt. Der Herr Jesus hat gebetet, Johannes 17, im hohepriestlichen Gebet: Vater, ich bitte, dass sie eins sind, so wie du und ich. Du in mir und ich in dir. Unzertrennbar, unzertrennlich. Auf dass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Aber der Satan und der Teufel, der Satanas, Diabolos, der will Schaden anstiften. Der will das Werk und das Reich des Herrn hindern. Und dann fährt er dazwischen. Das hat der Teufel im Sinn. Das sagt Paulus uns. Er sagt, seine Taktik, seine Methoden, seine Art und Weise sind nicht uns unbekannt. Wir wissen, was der Teufel auf dem Plan hat. Wenn wir es gewusst hätten, wäre es uns nicht unbewusst gewesen, dann wären auch viele andere Menschen vielleicht hier, die heute Abend nicht hier sind. Aber es ist ihnen unbewusst. Die kennen die Methoden des Satans nicht. Die kennen nicht, was Satan im Sinn hat und auf dem Plan. Die wissen nicht, worum es geht. Und dann sagt Paulus, wenn das uns unbewusst wird, werden wir übervorteilt werden. Übervorteilt werden. Im Griechischen ist, wird er uns das nehmen, was ihm nicht gehört, aber von uns. Und er wird Raum bekommen in unserem Leben. Übervorteilt. Im Griechischen bedeutet auch begaunen. Begaunen. Sie wissen ja, was ein Gaune ist. Begaunen. Oder überlisten. Luther spricht von den listigen Anläufen des Teufels. Das bedeutet Gedanken, eine Gedankenbildung, eine Planung, um die Christen zu betrügen. Nicht nur den Mohammedaner. Nicht nur den Hindu. Die Christen, die Wiedergeborenen, sogar die Schafe, wenn es möglich wäre. Nun, die Luther-Übersetzung sagt, denn uns ist nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Die Elberfelde-Bibel, die auch eine gute Übersetzung ist, sagt, denn seine Gedanken sind uns nicht unbekannt. Des Teufels Gedanken sind uns nicht unbekannt, liebe Brüder und Schwestern und ihr Jugendlichen. Sind des Teufels Gedanken euch bekannt? Wisst ihr, worum es ihm geht? Wisst ihr, was er auf dem Plan hat? Der Satan und der Teufel hat viele Methoden, wie ich schon sagte, Art und Weisen, das Werk des Herrn in dieser Zeit und in dieser Generation und jetzt zu unserer Zeit und dem heutigen Tag zu hindern, zu schaden, Schaden zuzufügen, zu zerstören, wenn es nur möglich wäre. Ich möchte nun einfach grob, ich hatte fast gesagt oberflächlich, ohne tief zu gehen, ohne ausführlich, dazu reicht die Zeit nicht, drei Punkte zu berühren. Drei Beispiele gebrauchen. Und das tue ich, aus dem nehme ich aus der Apostelgeschichte, sagen wir Kapitel 6 bis 8. Da hat es ja die größte Erweckung gegeben. Da hat die Gemeinde Jesu Christi begonnen mit der Ausgießung des Heiligen Geistes. Es war eine herrliche Zeit, eine wunderbare Zeit. Als in 66 ich das las, da brannte das Feuer in meinem Herzen. Und ich sagte, Herr, könnte deine Gemeinde doch nicht wieder so sein, wie dort in Jerusalem die Urgemeinde. Könnte das Feuer, das in ihrem Herzen brannte, auch nicht so in unserem Herzen brennen. Und lieben Freunde, wenn wir unsere Generation in diese Zeit erreichen wollen mit dem Evangelium, können wir das nicht ausrichten, wird es uns nicht gelingen, es sei denn, dass wir zurückkehren zu dem Standard. Zu dem Standard. Ein Prediger, der kam mal und sagte einem Bruder, Bruder, dein Standard ist zu hoch, dein christlicher Standard. Deine Kinder kommen nicht mit. Du wirst die alle verlieren. Du gehst zu weit. Gib doch deinen Kindern auch so etwas von der Welt mit. Wenn es nur Christentum ist, da beißen sie nicht an. Und wenn man den Fehler begeht, verliert man alle Kinder und alle Jugendliche. Die Jugendlichen und die Kinder sind ja nicht Narren und Verrückte. Die können schon unterscheiden, was echt und unecht ist. Wenn sogar ein Huhn unterscheiden kann zwischen Sand und Korn, wie viel mehr unsere Kinder, die wissen vielleicht mehr, als was wir wissen. Und wovon wir träumen. Nun, wir reden von dem, was der Satan auf dem Plan hat. Und Paulus sagt, wir sind deren nicht unbewusst. Das Erste, was wir in dieser Gemeinde finden, in dieser erweckten Gemeinde, Zank und Streit. Spaltung Unter wen? Unter den Frauen. Da waren die Hellenisten, das sind die griechischen, griechisch sprechenden Juden, Frauen. Sie waren Witwen. Die sind vielleicht schon zu Pfingsten da gewesen, einige nachdem, die kamen aus aller Welt. Und die sprachen Griechisch. In Jerusalem hatten wir die hebräischen Witwen. Viele sprachen Aramäisch. Einige Hebräisch. Nun kamen die zum Glauben, waren alle zusammen. Täglich wurde hinzugefügt, 3000, dann waren es 5000. Und das wuchs. Eine lebendige Gemeinde wächst und sollte wachsen. Und man findet immer, wenn das, was von dem Bann ist, hinweggetan wird, das, was vom ein Fluch ist, hinweggetan wird, dann wirkt die Gemeinde Gottes. Oft muss ein Sichten stattfinden. Wenn die gesichtet werden, dann plötzlich beginnt der Herr zu wirken. Denk an eine Gemeinde, da wuchs es nicht. Jahrelang wuchs es nicht. Bis eines Tages es ans Licht kam, dass da zwei Brüder waren in der Gemeinde. Die waren beschäftigt, aber nicht mit des Herrn Werk, sondern mit des Teufels Werk. Und die afterredeten in der Gemeinde. Und dann kam es ans Licht. Dann wurde ihnen gesagt, Brüder, so geht das nicht. Ihr könnt nicht in der Gemeinde bleiben, wenn ihr so afterredet. Die Bibel macht es ja ganz klar. Die sagt, wenn ein Bruder sündigt, gehe zu ihm, hilf ihm, nicht in hoffätigem Geist, sondern in demütigem Geist. Hilf ihm, wenn er nicht hört, nimm den zweiten mit. Wenn er die nicht hört, kann es der dritte sein oder bring ihn vor die Gemeinde. Das ist der biblische Weg. Aber wenn Menschen nur afterreden, ist eine böse Sache. Und diese Menschen wurden dann ausgeschlossen und sagte, wenn ihr euch bekehrt davon, ist die Tür auf. Aber nicht mit dem Afterreden. Wir dachten, oh, jetzt wird die Welt zusammenkrachen wie ein Kartenhaus. Und was geschah? Vom nächsten Sonntag waren da mehr Menschen und es wuchs. Da habe ich eine Lektion gelernt. Da habe ich gelernt, dass das, was den Heiligen Geist betrübt und dämpft, muss hinweggetan werden. Und wenn der Mensch nicht bereit ist, sich davon zu trennen, dann gilt es ihm auch. Seine harte Rede, aber das lehrt uns das Wort Gottes. Darum heißt es im Korintherbrief, wenn jemand ein Bruder ist, sollte ein Mörder sein, ein Trunkenbold, ein Hure, mit dem sollen wir nicht einmal essen, keine Gemeinschaft haben. Oh, Freunde, das geht weit. Wer wagt in der heutigen Zeit, das Wort zu gebrauchen? Der wird von der Christenwelt gesteinigt werden. Da wird es heißen, böse Menschen, hütet euch davor. So etwas gibt es nicht. Aber der Standard war hoch. Als Anania und Sapphira kamen mit ihrem Betrug, wurden sie mit dem Tode gestraft. Denkt euch mal, was würde eine Gemeinde geschehen, was würde mit ihr gemacht werden in der heutigen Christenheit, wo solches geschieht. Da würde man den Petrus ausschalten. Petrus, du hast mit okkultischen Mächten zu tun. Das ist nicht Liebe, das ist nicht Christus Sinn. Nein, das ist ein anderer Geist. Ich wundere, ob unsere Allianz damit machen würde. Aber lasst uns mal die Wahrheit klar ins Auge nehmen. Sonst kommen wir in den Nirgendwohin. Sind wir beliebt oder nicht? Die Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Wenn wir den Segen Gottes erleben wollen und wenn wir von Erweckung reden, dann heißt es, diese Sachen ernst zu nehmen. Erweckung wird aus dem Worte Gottes, wo Gottes Wort laut und rein verkündigt wird, geboren. Sonst kommt keine Erweckung, sonst bleibt es nur auf unseren Zungen. Und wir erleben nicht die Kraft Gottes. Aber so sah die Gemeinde aus, die Urgemeinde. Und wenn Saphira meine Schwester gewesen wäre, wie hätte ich darauf reagiert? Das sind böse Menschen, das sind ja Mörder. Das ist nicht Christi Sinn, das ist nicht Christi Geist. Und das war der Heilige Geist. So hat die Gemeinde ausgesehen in Jerusalem. Nun, in dieser Gemeinde sah der Teufel, dass ihm eine große Gefahr war. Und dann hat er über Nacht gedacht, was mache ich nun? Und dachte, ich fahre dazwischen und bringe Trennung. Hat sich genau das angeschaut. Er ist klüger als die Kommunisten. Die Kommunisten sind Meister in dem. Die schauen sich an und sehen, planen ihre Strategie, wie sie es machen. Und dann fand der Teufel, dass einige übersehen wurden. Ich glaube nicht, dass das absichtlich war. Ich weiß, wenn verschiedene Nationen zusammen sind, hier waren es nun Juden, aber die verschiedenen Sprachen reden, ist das ganz, ganz leicht, dass man sich nicht versteht. Weißt, als wir mal in Frankreich waren und unser Bruder, Zulu-Bruder Josef mit uns war, war bei einer Familie und wir konnten kein Wort Französisch verstehen. Und sie auch kein Wort Zulu oder Englisch, bei denen wir waren. Und er war in einem Haus, die meinten es hier gut zu ihm und sagten, er soll hingehen zum Baden, ins Badezimmer und sich baden. Ja, er konnte es nicht verstehen. Als er den begriff, worum es ging, da wollte er ihnen erklären, dass er schon gebadet hat. Aber sie verstanden es nicht. Dann hat die Person ihn am Arm gefasst, ins Badezimmer und gezeigt. Und Wasser geöffnet. Und er versuchte doch zu erklären, ich komme schon da heraus. Aber da musste er zum Zweiten. Kinder freuen sich ja, wenn sie schwimmen und baden können. Dann hat er sein zweites Bad gehabt. Hat darüber gelacht und erzählt, was geschehen ist. Er hatte keine Bitterkeit, kein Groll, kein Nachtragen. Hätte aber keine Liebe gehabt, dann wäre das Grund gewesen, um bitter zu werden, ein Groll zu haben. Aber die Liebe, die deckt der Sündenmenge. Aber wenn keine Liebe ist im Herzen, die schafft der Sündenmenge. Auch wo keine Sünden sind. Als Spurgeon einen Gegner traf und er ihn 3-4 Sünden vorhielt, nicht seine eigenen, Spurgeons Sünden. Wenn diese Menschen, die kritisieren uns immer, was zu tadeln haben, doch nur mit ihren eigenen Sünden beginnen würden. Denn wäre da noch etwas Aufbauendes. Aber ihre eigenen faulen Sachen sehen sie nicht. Den Balken, aber den Splinter sind sie Meister in dem. Und als dieser Mann den Spurgeon die 3-4 Sünden aufzählte, sagte, ist das alles? Der Mann sagte, ja, da sagt Spurgeon, ich Ich staune darüber, ein Mensch ohne Liebe und findet nur 3, 4 verkehrte Sachen in meinem Leben. Dafür danke ich Gott. Wer lieblos ist und nicht die Liebe Gottes kennt, beschäftigt sich nur mit Fehlern anderer Leute von morgens bis abends. Und er kennt nicht damit, dass er der größte Heuchler und Pharisäer ist. Und der Herr sagt, das ist ein Balken bei dir. Mit deinem Mitmenschen ist das nur ein Splinte. Wenn wir uns nur mit unseren eigenen Sünden aufhalten würden, dann könnte es uns vielleicht noch gelingen, und dass wir geistlich Fortschritt machen könnten und wachsen im Glaubensleben. Ja, sie sprachen verschiedene Sprachen und ich denke, das hat damit zugeholfen, dass sie übersehen sind. Habt ihr schon Tee gehabt? Ein Zulu, der ging zu einigen Europäern auf uns in der Missionsstation und reichte Tee und Kaffee herum. Und dann fragte eine Person, Schwarztee? Ja, er kann natürlich kein Deutsch, er sagt Schweizer Tee. Sie sagten Schweizer Tee. Ja, Schweizer Tee. Er meinte schwarzer Tee. Und da war die Person sehr enttäuscht, dass es kein Schweizer Tee war. Sie dachte, es ist nur was Neues, Schweizer Tee. Aber durch die Sprache kann auch solches geschehen. Und der Teufel hat davon Gebrauch gemacht. Die Hellenisten, Frauen, griechisch sprechenden Frauen, die klagten und murrten und sagten, wir bekommen zu wenig zum Essen. Jede Generation und jede Zeit ist verschieden. Ich sagte schon an einem Ort, ich weiß nicht, dort in der Schweiz, die heutigen Damen, die hätten wohl nicht geklagt. Die stecken sich sogar den Finger in den Hals, dass alles wieder herauskommt. Fürchten sich, dass sie zu viel essen, zu dick werden. Ihre schlanke Natur, wenn die ein Götze ist im Leben, bringt die vieles fertig. Und einige sterben dann vor der Zeit. Aber diese hatten noch einen guten Appetit und die aßen gut. Ich sagte schon, vielleicht sind sie so wie die Zulus. Die mögen, wenn man stämmig gebaut ist und rund ist. Das ist was Gutes. Und sie beklagten, wir werden übersehen, wir bekommen nicht genug. Da war schon ein zu kurz an der Liebe. Die Liebe sucht nichts, dass das ihre ist, sondern das, was des anderen ist, solange die genug bekommen und nicht ich. Liebe, Gottes Liebe geht immer aus zu den Nächsten. Sie kommt nicht von dort zu mir. Nein, sie geht von mir zu dem Nächsten. Und was ich will, dass Menschen mir tun, das tue ich ihnen. Das ist echte Gottesliebe. Und dann gelingt es dem Teufel, Zwietracht, Zank und Streit und Afterreden ins Leben zu bringen, zu rufen. Da entstand dieses Böse in eine erweckte Gemeinde. Wir sagen vielleicht, da gibt es keine Erweckung mehr. Da ist keine Erweckung. Da ist Erweckung. Aber der Teufel, der scheut sich nicht, auch auf heiligen Boden zu gehen. In der Bibel finden wir so ihn öfters in den Himmel. Und wenn er sich nicht scheut, vor Gott zu treten, sollte er sich scheuen, vor uns zu treten und in die Gemeinde Jesu Christi, um dort das Werk Gottes zu verhindern und Schaden anzurichten. Durch eine sogenannte kleine nichtige Sache, wo Menschen Böses mit Bösem vergalten, dazwischen zu fahren. Sie hätten doch sagen sollen, ach, das schadet nichts, wenn wir auch zu kurz gekommen sind, solange unsere Geschwister genug gehabt haben. Wenn sie genug, dann ist es gut. Der Herr sagt ja, was ihr den Geringsten getan habt, habt ihr mir getan. Der Herr wird ja sagen, ich war hungrig, ich war durstig. Und als ihr den Nichtigsten getränkt habt, habt ihr es mir gegeben. Aber das hatten sie aus dem Ziel, aus dem Auge verloren. Sie sahen sich nicht mehr im Lichte des Wortes Gottes. Nur, wir haben nicht genug bekommen. Und durch das wurde das Werk Gottes in Jerusalem verhindert. Das Zeugnis der Christen litt dadurch unter den Gläubigen und unter den Ungläubigen. Und lieben Freunde, wenn wir das nur bedecken könnten, dass es unter uns bleibt, aber das Leiden ist, dass die Außenstehenden es auch sehen und hören. Und oft wissen die mehr, als was wir wissen. Das ist das Leiden. Aber das sieht Gott in sehr, sehr großem Ernst. Denkt daran, als David gesündigt hat mit der Bathseba. Da sagt Gott, weil du den Heiden, die Außenstehenden, eine Gelegenheit gegeben hast zu lästern, wirst du gestraft werden, wirst du büßen müssen, wirst du leiden müssen. Das bringt nicht Gottes Segen mit sich, sondern das Gegenteil. Wehe, wenn Gottes Name gelästert wird, unseretwegen. Sie hatten gehört von dem Wirken Gottes, von der Herrlichkeit Gottes in Jerusalem, wie wunderbar der Herr wirkte, wie er Jerusalem auf den Kopf gestellt hat. Aber die Apostel mussten leiden, gingen ins Gefängnis und mussten leiden. Aber das war die größte Ehre für sie und ein Vorrecht. Aber, lieben Freunde, ein jeder sollte sich heute Abend ernstlich prüfen und im Lichte Gottes stellen und sich selbst fragen, habe ich schon etwas gesagt? Habe ich schon etwas getan? Habe ich schon etwas gemacht, das den Feinden eine Gelegenheit gegeben hat zu lästern, dass dadurch das Zeugnis Jesu Christi in der Welt leidet. Seine ernste Sache. Und da leidete das Zeugnis Jesu Christi in Jerusalem, um Jerusalem herum, durch die ganzen Generationen hindurch. Und Gott hat es aufgezeichnet bis zum heutigen Tag. Und so müssen die Frauen sich schämen, wenn sie einst vor Gottes Thron stehen, am Tag des Gerichts, werden sie vielleicht weinen und sagen, oh Herr, verzeih uns, wie eigensüchtig, wie ichsinnig, wie egoistisch bin ich doch nicht gewesen und sind wir gewesen. Hätten wir das doch vergessen, aber wir haben dem Teufel Raum gegeben. Jesu hohe priestliches Gebet, dass sie eins seien, dass sie sich lieben, sodass die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Und die Menschen, die sich feurig und glühend lieben sollten, haben sich gegenseitig in die Haare. Kannst nicht verschweigen, eine sagt es dem anderen. Dies gefällt uns aber nicht. Das ist herzzerbrechend, wenn man solches findet unter erweckten Geschwistern. Die ein Herz und eine Seele sein sollten, sich inbrünstig lieben. Es hieß ja, keine sagte von dem Seinen, dass es ein Eigen wäre. Sie teilten es mit allen. Und doch ist es dem Satanas und dem Diabolos gelungen hineinzukommen und eine Trennung hervorzubringen. Gestern war ich tief erschüttert. Ich hatte ein Telefongespräch mit einem im Ausland. Der sprach mit mir in der Burensprache und sagte: Erlo, les mal Galater 5, Vers 19. Sagt, weißt du, ich sage, ja, so bekannter Vers. Sehr bekannt. Das sind ja die Werke des Fleisches. Götzendienst, Hurerei, verkehrtem Sex und was nicht alles. Und das sagt es in der holländischen Bibel so wunderbar, macht es so klar. Aber dass ich schockiert war, da heißt es im Galater 5, können wir das schnell offenbar, aber sind die Werke des Fleisches, als die da sind, Ehebruch, Hurerei, Unreinigkeit, Unzucht, Abgötterei, Zauberei, Feindschaft, Hade, Neid, Zorn, Zank, Zwietracht, Rotten, Hass, Mord, Saufen, Fressen und dergleichen. Von welchem ich euch habe zuvor gesagt und sage noch zuvor, dass die solches tun werden, das Reich Gottes nicht erben. Und das ist das Entschüttende. Oh, wenn das doch nicht in der Bibel stand. Die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Nun, wir wissen, was Okkultisches ist. Zauberei, Ehebruch, Götzendienst. Dann heißt es, die Elbefelde-Bibel sagt, Selbstsüchteleien, Selbstsucht. Also, weil man was sucht für sich selbst. Solch ein Mensch wird das Reich Gottes nicht erben, es sei denn, dass er sich davon bekehrt und Buße tut. Dann Zwistigkeiten. Zwistigkeiten. Was sind Zwistigkeiten? Zwistigkeiten ist nichts anderes als Spaltungen. Nichts anderes. Sagt, lieber Gott, ist das möglich? Ein Mensch, der Spaltungen bringt in eine Gemeinde, wird das Reich Gottes nicht erben. Heute sind die Menschen fromm. Ich bin gut. Ich kämpfe für die Wahrheit. Mit dem will ich nichts zu tun haben. Ich gehe meinen Weg. Und die Bibel sagt, nicht nur der Zauberer oder die Hexe und der Hure, die Prostituierten, sondern der Spaltung bringt in der Gemeinde unter Gottes Kindern. Lasst uns das Wort Gottes ernst nehmen. Und bete, dass durch die Gnade Gottes du nie Spaltungen bringst in der Gemeinde Jesu. Weil das Wort Gottes sagt, du wirst das Reich Gottes nicht erben. Deine Verdammnis wird sein mit den Huren und Säufen. Zwistigkeiten, Spaltungen, haben wir ja gehört von Diabolos, wenn da zwei Menschen sind. Und ein Haufen kommt er dazwischen. teilt sie. Oft er nicht persönlich, sondern er kann sogar eine Lehre bringen. Er kann sogar ein Wort bringen aus der Bibel. Die Bibel ist das gefährlichste Buch in der Welt, wenn es in der Hand des Teufels ist. Als der Teufel den Herrn Jesus versuchte, hat er nicht eine Prostituierte gebracht. Er ist mit einem Wort gekommen. Er ist nicht mit einer Flasche Wodka gekommen oder Branntwein. Er ist mit einem Wort gekommen. Es steht geschrieben. Aber was hat der Herr Jesus getan? Lasst uns das lernen von ihm. Er hat mit einem anderen Wort geantwortet. Und so müssen wir den Teufel widerstehen. Wenn er uns versucht, es steht geschrieben, ihn dann mit einem anderen Wort. Ich erzählte schon in diesen Tagen von einer Frau, die ein telefonisches Gespräch hatte und sagt, ich bin verloren und verdammt für alle Ewigkeit. Warum? Die Bibel sagt, und der Herr Jesus hat gesagt, was wird es dem Menschen nützen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme Schaden an seine Seele. Ich habe viel gewonnen, aber Schaden genommen an meine Seele und darum bin ich verdammt. So kann ein Mensch in die Irre geführt werden. Und er sagt, ich habe die Sünde wieder den Heiligen Geist begangen. Gib keine Vergebung mehr für mich. Anstatt dass er ein anderes Wort nimmt und den Teufel damit beantwortet. Aber Spaltungen darf es nicht geben im Leibe Jesu, in der Gemeinde Jesu. Das ist eine schlimme Sache. Und wenn eine dazu neigt, Gottes Kinder auseinander zu bringen, der muss heute Buße tun, dass keine Spur davon zurückbleibt. Das Kreuz Jesu Christi bringt uns zusammen. Wir können so weit auseinander entfernt sein wie der Osten vom Westen. Je näher wir zum Kreuze kommen, je näher kommen wir zueinander. Und dann schlussendlich knien wir nebeneinander. Nebeneinander. Aber in unserer Frommheit und Gottes Kindschaft sind wir dazu nicht bereit, nebeneinander zu knien. Und wollen in den Himmel. Die Amerikaner sind gute Geldmenschen, Geldmache und Geldmenschen. Und da las ich von einer Gemeinde, die wollte eine neue Kirche bauen. Und die sollte viel, viel kosten, viele Dollar. Eine ganz wunderbare Kirche wollten die bauen. Ja, aber wo soll das Geld herkommen? Ach, sagte der eine, wir verkaufen Stühle im Himmel. Machen einen Plan. Und dann werden die Stühle im Himmel werden verkauft. Ja, das fiel der Gemeinde. Gefiel der Gemeinde. Natürlich, die Vordersten vom Thron Gottes waren die teuersten. Und da war ein ganz, ganz reicher Knast. Ich glaube, der hatte eine Ölgrube. Der sagt, ich will den besten Stuhl ganz vor dem Thron Gottes. Ja, es kostet aber viel. Er sagt, das schadet nichts. Ich bin bereit, irgendeinen Preis zu bezahlen. Und er hat es tatsächlich getan. Hat den besten Stuhl gekauft. Ich staune, dass sie Stuhl genannt haben. Sie hätten Sofa nennen müssen. Oder ein kleiner Thron vor dem großen Thron. Aber als er die Quittung hatte, fiel ihm mal ein. Er sagt, sag mal, halt, halt, wer sitzt neben mir? Sagt mir, wer sitzt neben mir? Das muss ich wissen. Und sie sagten ihm, und er sagt, auf keinen Fall, den will ich nicht. Ich kann doch nicht die ganze Ewigkeit neben diesen Menschen zu sitzen kommen. Nicht endet das. Setzt mich so weit weg von dem wie möglich. Ich möchte den nicht mal sehen im Himmel. Ah, wir können darüber lachen. Aber wie sieht es bei uns aus? Mit uns. Sind wir bereit, neben irgendein anderen zu sitzen oder zu stehen oder zu knien im Himmel? Sind wir dazu bereit? Eine kam zu mir in diesen Tagen und sagte, Erlo, ich will mein Leben bereinigen. Und ich bringe alles ans Licht, was uns getrennt hat. Und er tat's. Ich liebte diesen jungen Mann für das, was er getan hat. Und am Ende sagte, es tut mir leid. Ich habe mich von dir getrennt und von euch. Und habe mich einer anderen Gemeinde angeschlossen. Es tut mir jetzt leid. Ich konnte nur sagen, lieber Mann, das tut keinen Schaden. Solange wir zusammen im Himmel sein können. Das ist das Große. Sorge dich nicht, dass du dich einer anderen Gemeinde angetroffen hast. Aber wir müssen zusammen im Himmel fertig werden können. Das nützt uns nichts, dass wir von einer Gemeinde zur anderen laufen. Wir laufen ins Verderben. Bringe du deine Sache erstmal mit deinem Bruder in Ordnung. Und das tust du nicht, dass du ihn deine Sünden vorhältst. Beginn mit deinen eigenen. Und mit deinen, das ist das Ende vom Lied. Und vergesse die Worte nicht. Die Worte Jesu. Erste Balken. Was in deinem Bruder steckt, das ist nur ein Splitte. Das ist nur was ganz Witziges, Kleines im Vergleich mit deinem. Also Spaltungen, vergiss das nie. Das ist eine schlimme Sünde. Und die Bibel sagt, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht ererben. Erschütternd. Das kann schlaflose Nächte verursachen. Da kann man nicht schlafend weitergehen. Da wird man mit einem großen Hammer auf den Kopf geschlagen, wie der Fels zerschlagen wird. Und dann Parteiungen. Wir wissen ja, was Parteien sind. Verschiedene Cliquen, verschiedene Gruppen. Eine Partei gegen die andere. Unter den Gotteskindern. Unter Gotteskindern. Und die Bibel sagt, das sind Werke des Fleisches. Etwas ganz Gefährliches. Wir sollen ein Herz und eine Seele sein. Aber gleichzeitig, vor dem ich jetzt zum nächsten Punkt gehe, möchte ich hier eine Warnung sagen. Es heißt nicht, wir sollen alle lieben, Augen schließen und alles umarmen. Weil die Bibel sagt, wir sollen uns untereinander lieben und alles lieben. Nein. In Titus 3, Vers 10 und F heißt es, wenn ein Bruder, da habe ich wieder die puren Bibel, Spalten verursacht in der Gemeinde. Den warne einmal, den warne zweimal und wenn er nicht stirbt, meide ihn. Dadurch bringt er das Gericht Gottes über sich. Was ist das? Was sagt Gott? Das Wort kann auch Spaltungen und auch Irrlehren bedeuten. Sektenhaft sein. Nicht das rechte Lehren, das Menschen trennt. Den warne einmal, warne zweimal und dann liebe ihn. Nein, meide ihn. Du liebst ihn, weil Jesus auch uns als Feinde geliebt hat. Aber identifiziere dich nicht mit dem, was er getan hat und was er tut. Er bringt das Gericht Gottes über sich, wenn er sich nicht bekehrt. Und wenn die ganze Welt für ihn spricht, Gottes Wort geht dagegen und sagt nein. Dürfen wir nicht. Wir müssen das Wort Gottes auch recht teilen, lieben Freunde. Wir sollen Gott lieben und die Wahrheit lieben von ganzem Herzen und das Wort Gottes lieben, die Menschen auch. Aber mit ihrer Sünde dürfen wir uns nicht identifizieren und vereinigen. Darum sagt die Bibel, leget niemand zu schnell die Hände auf dass ihr nicht teilhaftig werdet, andere Menschen sünden. Wir hatten einen Bruder in Südafrika und der betete über Menschen. Und dann hat er über 3 Menschen gebetet. Und dann kam seine Frau und sagte, ich erkenne meinen Mann nicht wieder, der hat sich total verändert. Dann kam er selber und sagte, ich kann mich selbst nicht verstehen. Ich weiß nicht, was in mir los ist. Und da waren 3 Charakterzüge von diesen Menschen in ihm. Das waren besessene Menschen. Und als er über die gebetet hat, sind von den Geistern in ihn gefahren. Jahrelang war er in größter Finsternis. Er sagt, solches habe ich nie vor dem in meinem Leben gekannt. Was ist mit mir los? Bruder, du hast das nicht. Das Wort gehorcht. Lege niemand zu schnell die Hände auf, dass du nicht teilhaftig wirst, andere Menschen ihre Sünden. Vor dem du das tust, muss der Mensch Buße tun, sein Leben reinigen, seine Sache mit Gott ins Reine bringen. Und so können wir in die Irre fahren, wenn wir mit geschlossenen Augen herumgehen. Im Judasbrief heißt es, Judas, von Vers 11, weh ihnen, denn sie gehen den Weg Kains und fallen in den Irrtum des Biliam. Um Gewinnes willen und kommen um in dem Aufruhr Koras. Wir kennen die Geschichte Koras, nicht? Wir kennen die Geschichte Kains, der zum Brudermörder wurde. Wir kennen die Geschichte Biliams, des Propheten, der um des Gewinnes willen den verkehrten Weg ging. Da haben wir 3 Beispiele. Kain, der Brudermörder. Wie ist dein Verhältnis zu deinem Bruder? Du sagst vielleicht, ich habe ihn nicht erschlagen, ich habe ihn nicht getötet. Der Herr Jesus sagt, ihr habt gehört, ihr sollt nicht töten. Aber ich sage, wenn du mit deinem Bruder zürnst und du nennst die Namen, hast du ihn ermordet. Der sagt, wenn du kommst zum Altar, bringst deine Opfergabe. Und dann erinnerst du dich daran, dein Bruder hat etwas gegen dich. Geh und versöhne dich zuerst mit ihm. Gott hat kein Interesse an deinem Opfer. Sei es Lobgesang, Anbetung oder eine Gabe. Kann auch ein deutsches Geld sein. Gott sagt nein. Bringe das zuerst in Ordnung. Also, wer den Weg Kains geht, der hat seinen Bruder erschlagen. Das brauchst du nicht zu tun mit einer Waffe, mit einer Pistole, mit einer Kugel. Braucht nur ein Wort, das nicht aufbaut, sondern das den zerstört und ihn tötet. Nur ein liebloses Wort. Vielleicht kennen Sie den Mitarbeiter Michael bei uns, der seinen Schulkamerad erstochen hat. Und als er auf Sisabantuan kam und im ersten Gottesdienst war, plötzlich sah er viele Leichen vor sich in einem Gesicht. Und dann hörte er die Stimme Gottes, die hast du alle ermordet. Er sagt, nein, Herr, ich habe einen erstochen. Er sagt, die hast du alle getötet. Nein, Herr, sagt, wenn du ein liebloses Wort, ein zerstörendes Wort, einmal aufgeredet hast über den, hast du ihn getötet. Gibt es kein Männer unter uns oder Frauen? Hast du schon mal lieblos von einem geredet? Etwas, was nicht aufbaut, sondern abreißt. Ist da etwas? Der Herr Jesus hat gesagt, ich werde diesen Tempel zerbrechen, aber nach 3 Tagen baue ich ihn auf. Wehe uns, wenn wir etwas abreißen und bauen es nicht wieder auf. Wenn etwas in Ruinen liegen bleibt, wir sind vor Gott schuldig. Wir leben in einer Welt, wo das Alltagssachen sind. Jeden Tag geschieht das. Wem es nicht gefällt, der verlässt seine Gruppe oder seine Kirche, geht in eine andere. Einige wie Schmetterlinge fliegen sie herum von einer Blume zur anderen, so wie junge Männer, die nicht wissen, worum es geht, von einem Mädchen zum anderen. Um die zu finden, die das sagen, was nach ihren Ohren juckt, sind alles Zeichen der letzten Zeit. Und dann Bileam, wegen des Geldes, des Gewinnes willen. Und dann aus Aufruhr Koras. Weiß von einem Mann, als ich mit ihm sprach vor anderen Menschen und jemand aufnannte, der sagt, ach, das sind verrückte Menschen. Und als ich dort ankam, da sagte, ich habe gerade einen Anruf von diesen Leuten, die möchten Geld von mir leihen. So. Und er sagt, du bist ein Verrückter, er will nichts mit dir zu tun haben. Um des Geldes willen. Um des Gewinnes willen. Lasst uns keine Heuchler und Betrüger sein. Das ist der Weg des Biliams. Und dann Aufruhr Korah. Gott redet nur mit dir, Mose. Er redet auch mit uns. Und die sind lebendig verschlungen worden. Die Erde riss ihr Maul auf und hat sie verschlungen. Gefährliche Sache. Da kann man nicht oberflächlich sein. Da kann man nicht einfach darüber hinweg und sagen, ach, das bedeutet nichts. Diese Unflete, Vers 12, prassen bei euren Liebesmahlen ohne Scheu, haben ein großes Wort. Sie weiden sich selbst, sie sind Wolken ohne Wasser, von dem Winde umgetrieben, kahle, unfruchtbare Bäume, zweimal gestorben. Und ausgewurzelt, wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen. Irre Sterne. Stern ist etwas Besonderes, aber es gibt auch irrende Sterne. Welchen behalten ist das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit? Vers 16. Diese murren und klagen immer da und wandeln dabei nach ihren Lüsten. Und ihr Mund redet stolze Worte und achten das Ansehen der Person um Nutzens willen. Ihr aber, meine Lieben, erinnert euch der Worte, die zuvor gesagt sind von den Aposteln unseres Herrn Jesu Christi, dass sie euch sagten, dass zu der letzten Zeit werden Spötter sein, die nach ihren eigenen Lüsten des gottlosen Wesens wandeln. Diese sind es, die da Trennungen machen. Fleischliche, die da keinen Geist haben. Da höre ich auf, wir könnten weitergehen. Das sind ernste Worte. Sei wie eine Kuh, wenn du nach Hause kommst und wieder keue dieses. Wenn du vergessen hast, dann nimm dir das Brief und lese ihn. Lese, was Männer Gottes, was das Wort Gottes drüber sagt. Dass wir nüchtern werden in unseren Herzen. Und in unseren Sinnen, dieses müssen wir klar sehen, dass wir nicht solche sind, die nicht wissen, worum es bei dem Teufel geht und was er im Sinn hat. Und desto mehr wachen und beten und sagen, Herr, bewahre uns, dass der Teufel sein faules Werk nicht unter uns treiben kann. Noch ein Punkt, vor dem ich zum nächsten gehe. Ich sprach mit einigen Satanisten. Es gibt viele in Südafrika. Ich sage, welch Narren seid ihr doch? Wie ist das möglich, dass ihr den Satan anbetet? Wie unklug seid ihr? Den Satan! Kann man das für möglich halten? Rühmt sich, dass man an der Satanskirche gehört? Oh, sagten sie, warte mal, das ist unser Held. Rede nicht so verächtlich von ihm. Ich sage, ich kann euch nicht verstehen, dass ihr so dumm seid könnt und so närrisch, dass einer von euch den Teufel anbeten kann. Sagen sie, nein, der ist ein Held. Für uns ist der größer als was Jesus Christus ist. Freunde, jahrelang habe ich hiermit geschwiegen und wollte nicht das Weite sagen. Aber nur zu zeigen, wie giftig das Gift der alten Schlange ist. Sie sagten, was? Euer Herr, der predigt das, was er selbst nicht praktiziert. Er sagt, wir sollen unsere Feinde lieben. Wann wird er seine Feinde lieben? Er sagt, wir sollen uns mit unseren Feinden versöhnen. Wir warten auf den Tag, wenn er sich mit seinem Feind versöhnt. Wann wird er das tun? Unser Satan, der zeigt, wo er steht. Aber euer Herr, was tut er? Ist das nicht schrecklich? Kann es etwas Satanischer geben als das? Und wo haben Sie es her? Aus der Bibel. Aus der Bibel. Er sagt uns, wir sollen unsere Feinde lieben. Und er liebt seinen Erzfeind nicht. Er sagt, wir sollen uns versöhnen. Und er tut es nicht. Das ist des Teufels Werk, Freunde. Und nicht Gottes Werk. Aber wenn wir nicht wissen, was der Satan auf dem Plan hat, können wir darauf hineinfallen, in seine Grube. Und wir sagen, ja, wir sollen ja alle lieben. Ja, lieb sie, aber meide sie gleichzeitig. Zweiter Punkt. Die Zeit ist dahin. Ich werde aber die letzten zwei Punkte kurz machen. Der Satan versucht, die Verkündiger des Evangeliums beschäftigt zu halten mit nebensächlichen Sachen. Also in Jerusalem waren die Witwen nun, die zankten sich. Die Jünger sagten, was machen wir? Komm, wir greifen ein, helfen. Und des Satans Taktik war, dass die Jünger das Beten, das Studieren des Wortes Gottes, das Lesen und Beten über das Wort Gottes vernachlässigen und bei den Tischen dienten. Und darum sagten sie, wenn ihr uns auch zwingen wollt, nein, es ist nicht recht, dass wir das Beten versäumen, dass wir das Wort Gottes lassen und dienen bei den Tischen. Und hätten sie nicht gewacht, wären sie hineingefallen. Es ist nicht gut, sagten sie, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. Suchet nach Menschen, die Vollgeister sind. Die können das tun. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Das ist wichtig. Bis zur heutigen Zeit sind viele Diener Gottes mit so vielen Sachen beschäftigt. Hin und her. Und wir haben nicht die Zeit, um still zu werden über das Wort Gottes nachzuprüfen, Da gibt es so viele Versammlungen, so viele Schriftarbeit, so viel Bauerei, so viele Sachen zu ordnen. Und wir haben nicht mehr die Zeit zum Gebet und fürs Wort Gottes. Und die Jünger sagten, nein, das ist nicht gut. Und dann suchten sie Männer voll Geistes. Wie gut, dass sie die gefunden haben. Ich wundere, ob bei uns sie so reichlich zu finden sind. Männer, die erfüllt sind mit dem Geiste Gottes. Und sie sagten, es müssen Männer sein, erfüllt mit dem Geiste Gottes, die nach dem Essen schauen konnte. Und man staunt, wen haben sie gewählt? Sie erwählten griechische Brüder. Sie erwählten Menschen. Nicht von hier. Sie sagten, das sind die Witwen, die Hellenisten, die klagen. Der Teufel kann wieder hineinkommen. Lasst uns 7 von ihren Leuten wählen und die hineinstellen. Aber die, die dafür sorgen und erfüllt sind mit dem Geiste Gottes, weise Menschen waren es. Sagt, das kann wieder geschehen. Wer einmal gemurrt hat, sei vorsichtig, der kann auch zum zweiten murren. Lasst uns beten, dass Gott uns ganz verändert. Unser Vater hatte eine nicht kleine Farm. Und die waren von Bäumen bepflanzt. Die meisten Petula und Karibia. Und die wurden immer beschnitten, Zweige. Und mein Bruder kann es hier bezeugen. Unser Vater sagte immer, Kinder, schaut es, ein Baum, der wächst und plötzlich kommt eine Forke. Dann kommen 2 Zweige heraus, 2 Stämme. Dann wächst er wieder weiter, dann kommt der Sturm und dann bricht der eine und dann bricht der andere Stamm. Er sagt, das taugt nicht. Er sagt, holt die heraus. Die taugen nicht. Und dann für viele Jahre wurden die hinweggeschnitten und nur eine gelassen. Dann wuchs der einige Meter und dann kamen wieder 2 Zweige hinzu. Er sagt, wenn es auch der größere Baum ist, haut ihn ab. Der taugt nicht. Lass den kleineren wachsen. Der ist wenigstens, hat ein Stamm. Seine schlechte Lehre, schade, dass es so ist. Menschen, die sündigen, sind geneigt, um wieder rückfällig zu werden in der alten Sünde. Der Teufel versucht uns sehr gern mit dem, womit wir gesündigt haben in der Vergangenheit. Ein Säufer mit dem Saufen. Ein Drogensüchtiger mit den Drogen, ein Hure mit dem Huren. Darum wacht in ganz besonderer Weise ein Afterredner mit dem, dass der Teufel dich nicht wieder zu Fall bringt mit dem, was in der Vergangenheit getan hat. Darum ist es gut, wenn wir Buße tun und uns zu Gott wenden, dass es tiefgehende Buße ist und dass wir sagen, oh Herr, verändere mich vollkommen. Mach mich ganz neu. Lass von dem keine Spur zurückbleiben. Gib mir ein neues Herz und einen neuen Geist. Dass es Wahrheit ist in meinem Leben, das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Also, Verkündige des Evangeliums. Achtet darauf, dass der Teufel ist, dass es ihm nicht gelingt, euch die Zeit mit der Bibel zu berauben. Das Studium des Wortes Gottes und Gebet sind 2 Sachen. Und die keine Verkündiger sind, die können mehr Zeit daran tun. Aber sie sollen voll Geistes sein. Voll Geistes. Und dann der letzte Punkt. Satan sucht, Gottes Volk zu vernichten. Das hat er auf dem Plan. Das hat er im Sinn. Gottes Kinder zu zerstören. Schaden anzurichten. Die Sache Gottes zu verderben. Genauso wie es in Apostelgeschichte 8, Vers 3 heißt, Saulus aber verwüstete die Gemeinde. Das hat der Teufel im Sinn. Er verwüstete die Gemeinde. Das hat der Teufel auch heute im Sinn. Die Gemeinde Jesu zu verwüsten. Und er setzt alles dran. Hier im Westen gelingt es ihm nicht so leicht, sie zu töten, wie sie des Stephans getötet haben. Aber wissen Sie, dass in den letzten 50 Jahren wird gesagt, dass mehr Märtyrer gestorben sind, in den letzten 50 Jahren, hier in unserer Zeit, von 1950 bis 2000, dass mehr Menschen um Jesu Wille getötet sind, als in den vorigen 1950 Jahren. Wir reden, zu den Zeiten Neros, da sind viele Märtyrer gestorben, viel Blut vergossen. Jetzt in unserer Zeit, in den letzten 50 Jahren, soll es mehr Märtyrer gegeben haben, als in den vorigen fast 2000 Jahren, 1950 Jahren, ganzen Kirchengeschichte. Es sieht nicht gut aus. Viele, viele Menschen müssen ihr Leben lassen heute fürs Evangelium und haben das in den letzten 50 Jahren getan. Der Teufel ist darauf aus, um die Gemeinde Jesu Christi zu verwüsten, das Hirn, Gott den Tod. Aber wenn er uns nicht leiblich töten kann, dann wird er alles tun, um uns geistlich Schaden anzurichten. Er wird alles tun, um zu versuchen, dass die Gemeinde Jesu, die wahren Gläubigen, zu verwüsten. Er wird viel Geschrei machen. Da wird viel geredet werden. Da wird viel geschrieben werden. Da wird viel getan werden, um die Christen mutlos zu machen, kraftlos, auf Irrwegen zu bringen. Nicht ganz für den Herrn zu sein. Nicht ein entschiedenes Christentum. Kompromiss machen, so etwas mit der Welt, nicht so weit gehen. Toleranz. Toleranz an der einen Seite ist gut. Ein junges Mädchen, Mutter Mädchen kam zu mir. Sie, dumme Weile, hat sie einen Mamedari heiratet. Da in ihrem Land, weit bei karibischen Inseln, wie ein dummes Mädchen, junges Mädchen sein kann. Ich habe auch junge Töchter. Ich sage, Kinder, seid die Dummen in dieser Welt. Wenn ihr eine Hose seht, dann verschwindet der Verstand. Bei vielen. Und da kommt ein südafrikanischer Muslim und studiert als Arzt und sie verliebt sich in ihn. Läuft von Hause weg, verlässt ihr Vater und Mutter, ihr Elternhaus und lebt in wilde Ehe mit diesem fremden Mensch. Sie weiß nicht, woher er kommt und wohin geht. Kommt nach Südafrika. Und da soll sie heiraten. Sie sagt, nein, ich bin eine Christin und eine ganz weltliche Puppe. Ich bin eine Christin, ich werde nicht Mohammedane. Hat sie ein Gutes getan. Dann haben sie gezwungen, du musst heiraten. Und er war in der Moschee und sie war draußen. Und der Priester musste dann rein und rauslaufen. Rein und raus. Als sie ihre Ehe dann vollzogen hat, glücklicherweise liebte der Schwiegervater sie. Und dann sagte der Schwiegervater, weißt du, es gibt eine christliche Mission. Sie wohnte in Stange, also 56 Kilometer von der Missionsstation entfernt. Er sagt, willst du denn nicht auch mal deine Kirche, das sind Christen? Ja, sagt sie. dieses Mädchen kam und bildete sich. Wurde Christin. Nach nicht langer Zeit, da kam der Mann und besuchte, war denn in mein Haus? Was sollte ich nun sagen? Da habe ich Toleranz gepredigt. Ach, wenn deine Frau auch Christin geworden ist und Christin ist, ist gut, wenn wir tolerant sind. Wenn tolerant. Lass sie man Christ sein. Sie wird dich nicht zwingen, Christ zu werden. Und darum zwinge du sie auch nicht, Muslim zu werden. Du kannst nur Christ werden, wenn du es selbst willst. Und habe ihn so versucht, das Evangelium zu verkündigen. Also Toleranz kann man von beiden Seiten gebrauchen. Beiden Seiten. Darum sage ich den Moslems, wenn nach Deutschland geht, überall sind Moscheen. Sogar die Evangelikalen, die unterstützen euch, geben euch Leuchte in die Kirche, in eure Moscheen. Erlaubt uns auch Kirchen zu bauen in eurem Land. Seid doch so freundlich, wie der Westen ist zu euch. Seid ihr auch so zu uns? Seine bittere Pille, die wollen sie noch nicht schlucken. Aber da müssen wir von Gebrauch machen. Aber wisst dieses, der Teufel ist darauf aus, wenn er dich nicht leiblich zerstören kann, dann geistlich um jeden Preis. Und bete und sag, Herr, lass es dem Teufel nie gelingen, dass ich die Schärfe, die geistliche Schärfe verliere, die erste Liebe, als dass ich kompromisslos dir folge. Das hilft uns, Herr. Dazu hilf uns. Steh bei uns. Sonst können wir Schiffbruch erleiden. Paulus sagt, wir sind nicht unbewusst über das, was der Teufel auf dem Plan hat. Es ist uns nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Und lass uns deswegen bitten, dass es dem Teufel nicht gelingt. Wie traurig, wenn wir uns wiedersehen sollen. Und das heißt, der Teufel hat den einen oder den anderen verschlungen. Es ist ihm gelungen. Wir können uns das nicht leisten. Auf keinen Fall. Lasst uns beten und sagen, o Herr, erhalte uns auf deinen Wegen. Lasst uns im Lichte wandeln, im Lichte des Wortes Gottes und dem Herrn treu bleiben bis ans Ende. Dass wenn wir ihnen entgegengehen, dass er sagen kann, ei, du fromme und getreue Knecht. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für dein heilig Wort. Wir danken dir, dass du uns heute Abend gesagt hast, dass wir nicht übervorteilt werden sollen vom Satan. Das ist uns nicht unbewusst, was er im Sinn hat. Und wie oft ist ihm in der Vergangenheit gelungen. Wie oft konnte er sein böses Werk treiben in der Vergangenheit. Aber Herr, führe und leite du uns, dass es in der Zukunft den Teufel nicht gelingen möge und dass er nicht über uns triumphiert, sondern dass wir in Jesus Christus und durch Jesus Christus weit überwinden. Und lass dein Werk laufen, dein heiliges Evangelium durch alle Welt. Amen.